Und dann, weiß ich noch, waren wir auf dem Bansutto-Markt. Der ist für Touristen nicht gemacht. Das ist quasi so ein Lebensmittelmarkt, mafiöser Strukturen, definitiv. Wir hatten auch zwei so Securities am Start. Also wir hatten ja Kameratechnik im Wert von 70.000 Euro dabei. Das machst du dann auch einfach in Kolumbien, ne?
Und da hast du dann so zwei fremden Legionär-Atzen geholt, die dann quasi euch hinterherlaufen mit
Sonnenbrille. Ja, da war ein so ein richtiges Nilpferd. Also der war auch so richtig. Und vor dem Dreh habe ich alle Leute gebrieft, Leute, wir essen nichts rohes. Es ist alles gekocht und maximal essen wir etwas Geschältes. Und dann haben wir Idioten den Salat gegessen, den uns quasi die Leute gemacht haben, mit denen wir unterwegs waren.
Den ihr euch nicht zubereitet habt und der roh war.
Mit dem Wasser, der dort, mit dem
Wasser. Yes, das ist das größte Problem in solchen Ländern.
Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist ihr Gastgeber, Tim Was los, Digga Arsmann.
Willkommen zu einer neuen Folge Pot mit Ei. Heute zu Gast der Foodboom-Gründer Hannes Arendtholz. 2015 gründete Hannes gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Sebastian Heinz das Media-Food-Unternehmen Foodboom. Hier entstand bereits 2015 sämtliches an Content in Form von Texten, Bildern und Videos. Sie waren damit richtige Early Adopters der Food-Content-Bubble sozusagen. Neben Zeitschriften und recht handschriftlich geführten Blogs gab es kaum Konkurrenz, weshalb das Unternehmen in kürzer Zeit Kunden wie Aldi, Dr. Oetker oder Kellogg's für sich gewinnen konnte. Die Mitarbeiter der Zahl stieg innerhalb der ersten zwei Jahren auf 52 an. Doch im Oktober letzten Jahres kam die Nachricht. Foodboom melde Insolvenz an. Wie Hannes die Zeit vom rasanten Aufstieg bis zum letzten Szenario wahrgenommen hat, wie er die Entwicklung der Foodbubble sieht und was er heute anders machen würde, erfahrt ihr in dieser Folge Pot mit Ei. Viel Spaß mit der neuen Ausgabe und Hannes Arendtholz. Wann hast du Koch gelernt?
Ich habe 1999 angefangen, Koch zu lernen. Also sagen wir, vor 25 Jahren habe ich das.
Da war ich 7. Wie alt bist du? Ich hätte gesagt, du bist so alt wie ich.
Nee, ich bin, wie sagt man, ich habe genullt. Ich habe die 4 und die 0.
Ist nicht dein Ernst?
Das ist mein Ernst.
Du siehst sehr jung aus. Hat dir das mal jemand gesagt, dass du sehr jung aussiehst?
Des Öfteren bekomme ich das gesagt. dass ich jung. Aber das liegt auch einfach daran, ich habe keinen Bartwuchs. Also ich lasse mir mal so 3 Wochen, wenn ich meistens, also wenn ich es mal schaffe, 3 Wochen Urlaub zu machen in meinem Leben, dann lasse ich mir den Bart wachsen.
Ja.
Aber das sieht so fürchterlich aus. Das sieht uns kratzt und es juckt und es kommt einfach kein anderes Erscheinungsbild.
Das ist alles. Das ist die ganze Magie dahinter.
Ja.
Unendlich jung auszusehen.
Oder ich habe auch lange Badewannenzeiten. Also ich gehe öfters mal gerne bis zur Hüfte in die Badewanne und chill einfach mal locker 3 Stunden in der Badewanne. Das kann auch gut sein.
Badest dort in Eselsmilch und Rosenblättern?
Nee, einfach nur in Wasser. In ganz normalem Leid.
Wie hast du heute Morgen gestartet? Wie startest du den Tag? Was hast du gefrühstückt heute
Morgen? Heute Morgen habe ich gefrühstückt einen Flat White Coffee.
Du hast noch nichts gegessen?
Nein.
Möchtest du was bestellen? Wir haben hier einen wundervollen Bankett-Service vom Hotel Atlantik.
Ich bin maximal beeindruckt. Also ich dachte immer draußen nur noch Kännchen, aber es gibt ja heute hier, es gibt ja hier drin Kännchen. Nee, ich bin kein Frühstücker. Ich esse eher dann abends noch mal gerne ein bisschen was. Und wenn ich Frühstück mache, dann mache ich das entweder im Urlaub, im Camper. Natürlich, das ist ja dann noch Urlaub. Oder am Wochenende. Aber dann zelebriere ich das. Dann stehe ich auch gerne mal um 5 Uhr auf und koche was total Wildes oder mache was Wildes, weil ich mich dann gerne mal immer teste und ausprobiere.
Zum Frühstück?
Zum Frühstück.
Um 5 Uhr aufstehen, am Wochenende, um
das zum Frühstück. Das kann durchaus passieren.
Was wäre sowas richtig Wildes, was du zum Frühstück mal kochen würdest?
Ich beschäftige mich sehr viel mit Rohkost zum Beispiel. Und das braucht immer so ein bisschen, ne? Bis dann so Körner eingeweicht sind, dann müssen die püriert werden, dann muss das glatt gestrichen werden, dann muss das in so ein Dörrautomat. Das ist schon wild.
Unter Rohkost würde ich jetzt genau das Gegenteil davon verstehen, nämlich Rohkost. Ja, genau. Kaufst den Apfel, beißt rein, ist Rohkost.
Das ist auch eine Form der Rohkost-Ernährung auf jeden Fall. Aber nein, es gibt dann einfach so spezifische Dinge, die man machen kann. Aber ich gönne mir auch mal so ein Egg Benedict, ne? Oder Sauce Hollandaise, oder hast du nicht gesehen. Was ich dann immer schwer habe, ist, wenn ich morgens so schwer frühstücke, dann hänge ich einfach durch den ganzen Tag. Also dann bin ich einfach so Malat, Game Over.
Ah, vielleicht kann es da bei mir heute dran liegen. Ich habe nämlich direkt das Egg Benedict bestellt, weil ich dachte, komm, wann machst du dir mal morgens? Mhm. Ist es heute, welcher Tag ist heute? Mittwoch. Es ist Mittwochmorgen. Kein Mensch macht sich morgens ein Egg Benedict, schlägt sich mal schnell für eine Portion eine Hollandaise auf, pochiert sich ein Ei. Das macht keiner. Mhm. Aber wenn es mir doch hier dargeboten wird, da greifst du zu, Hannes. Da greifst du zu.
Klar nimmst du es dann. Und dann nimmst du wahrscheinlich auch noch die Herzchenwaffel, die dann dir auch noch angeboten wird.
Mir wurde eine Pimmelwaffel angeboten und eine Muschiwaffel.
Eine Pimmelwaffel? Mhm. Hier in diesem Haus?
Nee, nicht. Ja, genau. Im Hotel Atlantik. Mir wurde angeboten von besagter, ich habe gerade erzählt, dass ich weiß gar nicht, haben wir das on-tape, off-tape gesagt, dass ich von Yves Champagne eingeladen wurde, dass ich bei ihrem Pulverfass vorbeischauen soll. Ich weiß nicht, wie du dich hier auskennst, gerade so auf dem Kiez. Ich bin ja erst mittlerweile, ne? Also da bin ich ja local sozusagen. Okay. Und ich wurde eingeladen, die machen wohl die besten Pimmel- und Muschi-Waffeln. Und man soll doch gerne mal vorbeikommen auf einen Kaffee und eine Waffel genießen.
Das ist gut, dass du mir das aus Berlin erzählst, also quasi, aber das teste ich mal.
Der neue Foodtrend.
Ja.
Hannes, wir haben uns kennengelernt, wo eigentlich?
In Düsseldorf.
In Düdo, wie die Kenner sagen.
Die sagen Düdo.
Die sagen Düdo.
Im Japanviertel, glaube ich, heißt es.
Im Japanviertel. Oder für die Marke Kikkoman.
Kikkoman, genau.
Die typische Sojasauce, da standest du, du warst Gesandter deines Teams, deines Unternehmens, das da heißt Foodboom. Und ich hatte bis dato noch nichts davon gehört. Mhm. Aber ich habe zwischenzeitlich mit vielen verschiedenen Marketingmanagern und Marken Gespräche geführt und egal mit wem ich mich vernetzt habe. Und zuletzt war es ein Senfsommelier aus Großbritannien. Mit jedem dieser Menschen bist du vernetzt.
Also dem Harry.
Ja, dem Harry, ein Grieche, ne?
Ja,
genau. Echt? Also ein Grieche, der aber in Großbritannien Senfsommelier ist und jeder kennt dich und jeder kennt Foodboom. Mhm. Kannst du mal bitte ganz kurz beschreiben, was Foodboom ist?
Das geht ganz kurz überhaupt gar nicht.
Wir haben Zeit, das Zimmer hier ist für mehrere Stunden gebucht, reserviert.
Ich versuche es gar nicht alleine, sondern wir versuchen das auch mit dem Team und wo immer wir auftreten, versuchen wir es in 2-3 Sätzen kurz zu fassen, aber es geht einfach nicht. Wir sind wie so eine Tentakel im Foodmarkt oder beziehungsweise in den Küchen. Wir sind überall unterwegs, ob wir in der Messerschublade sind, ob wir im Kühlschrank sind, im Herd oder auch einfach Rezeptgeber. Wir machen alles rund um das Thema, was dort stattfindet. Aber letztendlich ist die Idee gestartet, einen Kanal zu entwickeln vor Zeiten von Instagram. Also es begann mit Facebook und YouTube, einen Kanal zu starten, der so ein bisschen Premium-Qualität liefert. Das war die Idee dahinter. Und es gab damals Chefkoch und mein Geschäftspartner und ich, wir haben auf einer Messe gesessen, auf der Eat in Style vor Jahren. Ich hatte noch so ein kleines Format namens Veggie TV, also gerne mal reinschauen. Das war mein erster Kanal, Veggie TV.
Wann war das?
Vor 10 Jahren.
Das heißt 2014.
Ja, 2011 oder 12 Jahre her. Wir haben Videos produziert, mein Kollege David aus Berlin und ich, und haben einen vegetarischen Kochkanal gemacht. Es gab das Wort Content noch nicht.
Ich wollte gerade sagen, es waren die Kinderschuhe von YouTube und Co.
Ja, wir haben auch auf einmal von irgendwelchen Menschen Food Awards gewonnen. Mhm. Und dann haben wir sozusagen, wir haben auf einmal Geld bekommen von irgendjemandem und so Auszeichnungen und sind irgendwo hingefahren und haben uns Luftballons abgeholt und haben dann einmal quasi in diese Kamera geplant und der dritte Veggie TV. Und wir so, okay, was machen wir? Und dann sind wir halt von dem ganzen Geld immer gereist und haben neue YouTube.
Wofür habt ihr das Geld bekommen?
Weil es neu war.
Das war eine Auszeichnung.
Das war eine Auszeichnung, genau. Ah. Und wir haben das gar nicht realisiert und wir haben auch gar kein Kapital dahinter gesehen.
Ja.
Oder irgendwie was daraus gemacht. Sondern vielmehr haben wir unseren Peter Pan freien Lauf gelassen. Mhm. Das war ja auch total wichtig. Ne? Ich hatte ein Beratungsgeschäft, der David war auch, ist auch Filmemacher. Und dann sind wir durch die Welt getigert und haben Videos gedreht. Total verrückt. Also gerne mal einschalten. Matschepampe Deluxe.
Ist das Part von Veggie TV gewesen, Matschepampe Deluxe?
Matschepampe. Es gibt einmal Matschepampe und es gibt Matschepampe Deluxe. In dem Part Matschepampe sind wir in Tarifa und ich koche auf einem Bügelbrett. Genau, hinter uns Gibraltar zu sehen. Und in Matschepampe Deluxe sind wir in Kroatien unterwegs und haben eine Kochepisode über 5 Tage gedreht.
Und das war aber alles noch im Rahmen der, ich sag mal so, der Wegfindung, oder war es schon ein Unternehmen, mit dem ihr Geld verdient habt? Nein, das war mehr oder weniger Hobby.
Es war Hobby. Wir haben ein bisschen Geld verdient. Das war so eine Zeit. Ich war in der Lebensmittelindustrie tätig und habe auch für die Lebensmittelindustrie gearbeitet.
Wo warst du?
Ich habe Rezepte entwickelt. Zu dem Zeitpunkt als freier Berater und habe so den gesunden Mittelstand in Deutschland vertreten. Also ich glaube, ich kenne so jegliche Produktionsfirma, die in Deutschland Lebensmittel produziert. Und ich habe mich darauf spezialisiert gehabt, die Rezepte Clean Label zu entwickeln. Also alle Konservierungen raus, die ganzen modifizierten Stärken raus, die Aromen raus, das war so ein bisschen, das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, das zu machen. Und
also was Gutes?
Ja, klar, was Gutes. Also der eine sagt, böse Lebensmittelindustrie, aber irgendwie, man muss ja auch in der Lebensmittelindustrie mal neue Wege gehen. Mhm. Und ich habe angefangen, diese Folder, ne? Also früher hat man ja so Prospekte mitbekommen.
Ja.
Und ich war dann so, okay, Leute, aber macht doch mal ein Flatscreen quasi so auf in euer Messestand integrieren und ich produziere euch Videos, anrichte Videos oder zeig mal eure Produktion.
Wann war das?
Vor 10, 11, 12 Jahren.
Das heißt, ein Zeitpunkt, in dem es den Begriff Influencer noch nicht vielleicht so erstmals gab.
Nee, gab es noch überhaupt gar
nicht. Noch gar nicht. In dem die ganzen Kochkanäle noch nicht existiert haben. Abseits von Jamie Oliver und Tim Melzer vielleicht.
Es gab Jamie Oliver, genau, Tim Melzer und es gab Chefkoch natürlich. Die gab es natürlich.
Chefkoch gab es schon so lange?
Chefkoch gab es. Ja, Chefkoch ist ja eine ganz frühe Erfindung in den 90ern. 99, glaube ich, sind die gestartet.
War aber damals lediglich vermutlich eine Zusammenstellung aus Community-Rezepten. Neben Fleischwurst, Spaghetti und
Tomatenplatte Andi konnte da jeder seine Sachen hochladen, auf jeden Fall. Ja, ja, genau.
Zweierlei Leberwurstsoße Rind oder sowas. Also quasi komplett Early Adopter, was das Thema Food Content angeht.
Absolut.
Bilder, Videos und Texte wahrscheinlich.
Mehr Videos.
Ja.
Mehr Videos. Und ich weiß aber noch genau, wie mein Kollege David, ich habe immer gesagt, ey David, wir müssen mal die Kamera hochkant halten. Also es gab auch noch nicht das Wort 9:16, so wie es heute ist. Wir müssen das mal hochkant halten. Mhm. Und er sagte mir dann immer, Hannes, wer vertikale Videos dreht, muss vertikale Kinos bauen.
Also ich wusste schon derzeit nicht unrecht. Ne?
Total, aber ich wusste schon vor 10 Jahren, irgendwann wird man das Handy so halten. Gar nicht mehr so, sondern so.
Ich weiß gar nicht, wann kam denn das erste iPhone raus? Aber ich weiß noch, das erste iPhone, was ich hatte, das war locker. Also ich würde sagen, es war in den 2010er Jahren, oder?
Ja, ja, ja. Also, das kann sein, das kann ich aber nicht sagen.
Das iPhone. Das ist nämlich später, als man denkt, das erste iPhone 2G, aber das hat ja kein Mensch gehabt, oder? Ich glaube, ich bin mit 3 oder 4 oder 5 oder so eingestiegen. Mhm. Das erste war 2007. Jetzt gehen wir mal auf iPhone 5 hoch, ne? Wann sind wir da mit eingegangen? Da sind wir bei 2012. Und da hat man ja trotzdem noch nicht wirklich alles auf dem Handy konsumiert.
Ich habe vor 10 Jahren mein erstes Handy gehabt, was überhaupt internetfähig war. Ich hatte ansonsten immer noch so ein Samsung, das hat doch der Akku einfach 5 Tage gehalten.
Ich erinnere mich an die Zeit, wo du noch richtig Angst davor hattest, aus Versehen auf den Internetknopf zu kommen, weil du weißt, dann flattert dir eine Rechnung rein, kannst du nicht bezahlen. Das ist schlimmer als jedes Jamba-Spar-Abo mit irgendeinem Crazy Frog oder so.
Ich erzähle dir gleich mal von einer Rechnung, wo wir Foodboom aufgemacht haben. Das ist auch richtig, richtig verrückt.
Wie kam die Idee für Foodboom zustande?
Naja, über diesen Kanal Veggie TV sind natürlich unterschiedliche Medien auf uns aufmerksam geworden. Ja. Und dann hatte ich eine Anfrage von Kai, der hat damals die Eat and Style hier gemacht und macht sie heute auch noch, ob ich nicht Lust hätte, auf der Bühne mal zu kochen. Mhm. Und dann war ich so, ja, klar, kann ich machen. Also der Typ mit der größte Referatangst in der Schule.
Ist das so?
Ja, ich konnte früher überhaupt nicht performen. Ich habe auch einfach hingenommen, ich habe keinen Bock, da habe ich 5 oder 6 kassiert, war mir egal, habe ich dann irgendwie anders wieder ausgebügelt. Aber mich da hinzustellen und zum Idioten zu machen, war ich überhaupt nicht. Also konnte ich einfach nicht, hatte ich keine. Und dann über die Jahre hat man dann aber im Studium so Rhetorikseminare besucht und hast du nicht gesehen, dass man sich auch ausdrücken kann. Und dann stand ich da auf einmal vor so einem Publikum von 800 Leuten und vor mir war dann Nelson Müller dran, Stefan Marquardt, Alexander Herrmann und wie sie alle heißen, also die ganzen TV-Köche.
Die es gewohnt waren, genau das zu machen.
Ja, die waren dann auch so, die hatten so Helferhelferinnen, ne, waren dann so 2, 3 Leute um den herum und die waren dann so völlig
und der ganze Entourage.
Genau, und ich habe mir so hardcore ins Knie geschossen, weil ich war dann vorher einmal in New York und hatte dann vor 10 Jahren zum allerersten Mal so das Thema Barfood für mich entdeckt und denkt so, oh krass, geil, was da alles so möglich ist. Und dann war mein Gericht Karotte auf der Bühne unter dem Namen Veggie TV und ich habe mir so ins Knie geschossen, da eine Karottenwaffel zu machen, gebratene Karotte, eine Karottencreme und hast du nicht gesehen, Karottenöl.
Quasi 5erlei von der Karotte.
Und alles in einer Schüssel. Und die Leute haben es, glaube ich, nicht ganz so verstanden, aber ey, egal.
Hey, du warst vor deiner Zeit. Heute ist Karotte ein Riesending.
Ich war auf jeden Fall auf der Bühne und dann ging es auf einmal so los. Und darüber hinaus habe ich meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt, Sebastian. Und dann, wie es auf so einer Messe ist, vielleicht kennst du das auch, man hört ja nie mit einem Glas Wein auf und auch nicht beim zweiten, sondern irgendwann sitzt man an der Bar und feiert das Leben und dann hatten wir Gespräche mit den Marketingmanagern von Miele und Wüsthof und die haben uns so ein bisschen ihr Leid geklagt, ne, dass sie die Veränderungen im Markt spüren und dass es halt keinen Kanal gibt, wo sie sich digital präsentieren können und eigene Reichweite aufbauen, war für die halt nicht drin. Mhm. Und parallel dazu gab es vor 10 Jahren, vielleicht gibt es heute auch noch, The Taste, die haben aufgemacht in Santa Monica.
The Taste?
Taste hießen die.
Aha.
Und die hatten ein altes MTV-Studio umgebaut.
Mhm.
Und das haben wir so ein bisschen verfolgt. Und dann haben die auch so ihren Kanal gegründet mit eigenen Studio, einer eigenen Studiofläche, mit aufwendigen Küchen, aufwendigen Filmaufnahmen. Und dann waren wir natürlich so, das bauen wir uns jetzt auch. Und dann haben wir, Sebastian und ich, haben quasi das Geld, was wir in der Beratung mit der Sandschaufel so verdient haben, das haben wir quasi in den Studios mit der Schubkarre hinten
wieder verbrannt.
Hinten verbrannt, genau, und haben angefangen auszubauen.
Wann habt ihr Foodboom gegründet?
2015. Also wir haben 2000
zu zweit.
Zu zweit. Wir haben 2014 angefangen, die Studios auszubauen. Hatten dann
was heißt Studios? Wie habe ich mir das vorzustellen? War es eine alte Wohnung? Man kann ja nicht sofort von 0 auf 100 sich ein Studio irgendwo mieten und dann anfangen, da rumzuwerkeln, oder doch?
Nee, wir haben erst gedacht, okay, wir mieten uns einfach irgendwo Studiofläche und dann produzieren wir da und gehen da immer rein. Und dann haben wir einmal einen Test gemacht und haben voll aufwendig so Produktionspläne geschrieben, Zutaten eingekauft, Kameraleute gebucht. Und dann hatte ich quasi so eine Liste, so 100%, was ich alles produzieren möchte. Und ich habe genau geschafft, 50%. Weil der Herd war Induktion, ich hatte keinen Induktionstopf dabei. Dann hat die Kasserole nicht in den Backofen gepasst. Dann war ein Kindergarten nebenan, dann haben die Kinder geschrien. Also es war einfach alles scheiße.
Das sind aber alles so Fehlerquellen, das sind so Learning by Doing, ne? Das sind alles, was man ausmerzen könnte mit der Zeit.
Absolut. Aber dann war uns klar, okay, ich war natürlich viel in Deutschland unterwegs, Sebastian war viel in Paris, in den Staaten und auch in Deutschland unterwegs.
Mhm.
Und wir waren beide so, ey, lass mal in Hamburg bleiben, lass mal hier irgendwas ausbauen. Und dann haben wir lange gesucht und sind fündig geworden in einer ehemaligen Holzfabrik hier in Hamburg. Es gab keinen Strom, es gab kein Wasser, aber die Location war geil. Es waren einfach so alte Industriefenster, hohe Decken, es war Ruhe. Und dann haben wir gesagt, hier bauen wir jetzt unser Studio rein.
Ist das das, wo ihr heute noch seid?
Das ist das, wo du uns mal besucht hast.
Das ganz weit draußen.
Ja, so weit draußen ist es gar nicht. Es kommt so vor. Ich glaube, ihr seid auch einen Umweg gelaufen.
Ich habe mich ins Uber gesetzt, habe die Türen verschlossen und bin da durchgefahren, weil es sah, es ist schon
wild. Es ist wild.
Es ist, ja, sagen wir wild.
Mhm, genau.
Mystisch.
Ja. Ja.
Lagerhallen nach Lagerhallen. Also es ist nicht das Hamburg, wofür man nach Hamburg fährt, sag ich mal.
Das ist richtig. Dennoch, ich finde es immer ganz spannend. Also egal wer in die Billstraße kommt, die Taxifahrer sagen, was wollen sie denn da?
Ja, doch, das war eigentlich die Frage vom Taxifahrer, tatsächlich, ja.
So, und wir hatten es auch schon, dass ein Kunde rückwärts wieder rausgefahren ist, weil er dachte, das kann ja nicht sein.
Du meinst, nachdem er schon bei euch vom Studio stand oder eher so, nachdem er in dieser einen Straße gelandet ist, die davor ist?
Es ist
Lagerhallen sind ja da, es werden Artikel für relativ wenig Geld angeboten. Ist so ein bisschen wie, wer in Berlin mal im Don Juan Center war, so ist dieses ganze Viertel rund um Foodboom.
Richtig. Also ich glaube, wir haben 18 oder 22 Nationalitäten auf dieser Straße. Die ist ja 2 Kilometer lang.
Mhm.
Der Handel ist leider so ein bisschen verbrannt. Es gab ja einen riesen Brand da im letzten Jahr.
Mhm.
Und jetzt
hat euch aber einigermaßen verschont, oder?
Ja, wir haben schon eine riesen Lagerhalle verloren. Da war alles gelagert. Ich habe zum Beispiel mein ganzes Leben, also ich bin noch hier, klar, aber ich habe so diese ganzen, was man halt so von seinem 16. Lebensjahr mitschleppt und immer von Keller in Keller räumt.
Das hast du in den Keller deiner Firma untergebracht.
Richtig, das ist jetzt so. Also einen besseren Marie Kondo-Style gibt's einfach nicht. Also ich bin frei.
Mhm.
Ich muss nichts mehr von links nach rechts räumen. Ich bin einfach frei. Es ist weg.
Ja.
Ich habe jetzt nur noch einen Keller zu Hause und da ist nicht so viel drin.
Mhm. Wir können ja mal ganz kurz Bilder einblenden von dem Brand. Das war vor 2 Jahren?
Das war Ostern letzten Jahres.
Hier ist jetzt das Bild. Man sieht uns nicht mehr. Es ist ein Bild eingeblendet. Also wenn ihr auch das Bild sehen wollt, ganz kurze Reminder, das hier findet auch auf YouTube statt, da könnt ihr euch jetzt das Bild angucken.
Also das sind einfach 17.000 Quadratmeter Fläche, die hier brennen und es ist wohl der letzte große Brand seit 100 Jahren in Hamburg, der so stattgefunden hat. Also der Zugverkehr wurde umgeleitet, man durfte über eine Woche lang nicht aufs Gelände. Ich durfte Ostermontag einmal mit unter Polizeischutz durften wir rein und mussten halt gucken, sind die Kühlhäuser noch an, funktioniert, also funktioniert das alles, ist unser Server an, war ja alles wichtig und wir konnten halt 2 Wochen nicht produzieren.
Was war der Grund? Was hat angefangen zu brennen?
Ein Auto hat angefangen zu brennen.
Ein Auto oder ein Auto? Auto.
Ein Auto. Es hat ein Auto angefangen zu brennen, das ist der Grund. Und dann ist die Billstraße ja so, da ist ja einfach Handel und dieser Handel besteht ja darin quasi, vieles Altes wieder in die wie sagt man, in andere Haushalte zu bringen.
Mhm.
Und das Thema Brandschutz oder irgendwie sowas, das findet da halt einfach nicht statt. Jetzt findet das statt, weil die Stadt dran ist. Mhm. Das heißt, das hat halt einfach lichterloh gebrannt. Da haben einfach hunderte Kühlschränke gebrannt. Und wenn so ein Kühlschrank brennt oder Autoreifen brennen.
Autoreifen, ja.
Dann brennen die.
Echt? Sind Kühlschränke auch ein Thema für Brände? Kühlschrank und Brand würde ich jetzt nicht so in Verbindung bringen.
Das ist richtig. Also die waren natürlich nicht angeschlossen. Da sind dann einfach 300, 500, 600 Kühlschränke aneinandergereiht. Also da ist ja kein luftleerer Raum dazwischen, sondern wenn die dann brennen, das Plastik, also alles, was da drin ist, dann brennt das. Und die Wasserversorgung in der Bildstraße war, glaube ich, dann auch nicht so die idealste, dass die Feuerwehr sofort loslegen konnte.
Crazy.
Ja, naja.
Ihr habt 2015 gestartet und ich habe herausgefunden, dass ihr relativ schnell, in kurzer Zeit, innerhalb der nächsten 2 Jahren seid ihr auf ziemlich viele Mitarbeiter gestiegen. Ich glaube, weiß nicht, paar 40, paar 50 Mitarbeiter, die ihr auf einmal hattet?
Wir waren relativ kurz, das ist vollkommen richtig. Wir waren relativ schnell auf erst 20 und dann auf einmal 40 und dann in der Spitzenzeit aber auch 90.
Also ich merke das ja ab und zu mit Brot mit Ei, dass ich mit all den Kanälen das nicht mehr alleine hinbekomme. Und natürlich tolle Menschen brauche, die mir helfen dabei, Kanäle zu füttern. Aber Mitarbeiter nehmen dir nicht unbedingt immer Arbeit ab, sondern das macht natürlich nochmal eine andere Art von Arbeit.
Total.
Und ich bin mit einer Handvoll, zwei Handvoll schon sehr überfordert. Also es ist schon anstrengend. Ne? Das heißt, Meeting hier, Absprachen da, Korrekturen, Gespräche, bababa. Du hast es ja nicht gelernt. Du bist ja gelernter Koch. Hast dann Rezepte geschrieben. Wie hast du das gemacht? Wie habt ihr so in so kurzer Zeit so viele Menschen mit verschiedenen Expertisen, wo du ja vielleicht auch gar nicht mehr mitreden kannst, weil es ist vielleicht ein Grafiker, vielleicht hast du da eine Autorin, Leute, die Spezifikationen haben. Wie habt ihr das gebuppt? Wie habt ihr das gemacht?
Boah, gute Frage. Also kleiner Tipp für dich. Auf jeden Fall, bleib so lange klein, wie du klein bleiben kannst. Also nicht klein in dem Sinne von, dass du klein bist, sondern einfach hab so wenige Mitarbeiterinnen, wie du nur haben kannst. Also es wird so eine Lehre nach all den Jahren, weil der Markt verändert sich einfach. Aber zurück zu deiner Frage. Keine Ahnung. Also ich war schon immer in dem, was ich tue, Autodidakt. Und klar, hat man mal irgendwie die Hotelfachschule besucht und hat irgendwie Buchführung gehabt und hat Marketing gehabt und hat dann irgendwie auch einen Abschluss in Arbeitspädagogik gehabt, um Leute zu lenken.
Du hattest einen Abschluss in Arbeitspädagogik? Ja. Na, das ist doch schon mal ein guter Anfang.
Ich habe einen Abschluss in Marketing und in Arbeitspädagogik. Das waren meine, das sind meine Schwerpunkte. Ich kann total gut Menschen motivieren. Ich kann total gut Impulse geben. Und genau das, was du gesagt hast, hol dir immer Menschen in dein Team, die viel, viel besser sind als du. Also ich habe auf jeden Fall, egal welchen Text ich schreibe, da schaut immer ein Lektorat oder ein Lektoratin. Immer.
Der bei euch selber drin sitzt?
Genau. Immer. Das geht gar nicht. So, wenn ich.
Ich habe zum Beispiel übrigens gerade die Halle durchblitzen. Du sagst immer.
Ja, ist das so?
Ja.
Das habe ich auch nicht gehört.
Das ich kenne das von meiner Freundin aus Sachsen-Anhalt, die sagt immer Birgit und immer und Ulf.
Ulf. Ja, das ist auch okay. Es gab früher auch einen Radiokanal oder einen TV-Sender, Ulf 99.
Na, siehst du.
Und wenn ich heute etwas aus der Grafik habe, ich muss mal die Leute dann quasi einladen. Und dann, manchmal scribble ich das so mit einem Kuli einfach auf Papier.
Was machst du?
Ich scribble das quasi so, wie ich mir etwas vorstelle, wie das grafisch aussehen soll.
Du scribblest?
Ja.
Ja.
Also ich.
Das ist ein ganz normaler Sport, logischerweise.
Ja, so Agentursprache wahrscheinlich.
Scribbeln?
Ja.
Noch nie in meinem Leben gehört.
Echt nicht?
Du scribbelst?
Ja, so sketchen.
Du meinst Scrabble?
Nee, Scrabble nicht. Also ich
zeichne. Verstehe ich.
Ich zeichne etwas auf einem.
Auch das ist ein super Wort. Aber scribbeln?
Ja, vielleicht ist es auch also ich benutze dieses Wort permanent. Okay, gut, dass du mich darauf hinweist.
Hast du schon mal jemand verwirrt angeguckt danach oder?
Nö.
Vielleicht, weil du so eine Autorität ausstrahlst, dass die Leute einfach direkt sagen, nö, das wird schon richtig sein, was er gerade gesagt hat. Das ist hier einfach abgeskribbelt.
Ich sitze auch manchmal in Meetings, mit unserem Team.
Ja.
Und dann hauen die auch mit Begriffen um sich und ich denk so, wow. Krass, okay, das muss wahrscheinlich so sein.
Das lernt man ja schon als Koch. Wenn du anfängst als Koch, dann werden ja direkt Begrifflichkeiten benutzt, die du gar nicht wissen kannst. Das ist ja auch irgendwie so mein Anspruch, den Leuten irgendwie diese Angst davor zu nehmen, wenn du jetzt über eine Reduktion sprichst, eine Nussbutter, dekrassieren, ist ja alles keine Wissenschaft. Das sind ja alles nur Begrifflichkeiten, die benutzt werden und die wahnsinnig kompliziert klingen, aber am Ende des Tages ist es nicht kompliziert. Aber ja, das ist in der Agentursprache hast du genauso Sachen.
Mise en place, ich trumpfe immer mit Mise en place. Also, wow, krass, was heißt denn Mise en place? Krass, wow. Einfach nur Vorbereitung, wow.
Beispielsweise,
ja. Aber hast du so ein Wort, wo du sagst, lass mich in Ruhe mit diesem Wort, das passt überhaupt nicht?
Skribbeln finde ich schon, ist schon an der Grenze.
Okay. Das google ich gleich mal, ob es das überhaupt gibt hier nach diesem Podcast.
Aber so ad hoc fällt mir keins ein. Und was hast du gedacht?
Ich habe so ein Wort.
Ja.
Also wir produzieren dann viel Content auch für andere Marken. Und wir hatten mal so eine Balsamico-Reduktion und dann ging es um das Wort, wenn man etwas oben drüber macht.
Napieren.
Das würde ich benutzen oder hau die Scheiße einfach da drauf. Also jetzt so umgangssprachlich.
Ja.
Aber das Wort ist drizzeln.
Oh, drizzle ist hart.
Rüber gedrizzelt und dann kommst du dir vor wie in so einem Snoop Dogg Film und denkst so, ey, wir haben ein bisschen gedrizzelt.
Scheiße. Ja, schon, absolut. Aber ich sehe es tatsächlich auch bei Marketing-Teams von so größeren Marken, dass die sowas wie drizzle benutzen, weil sie sagen, es ist der coole Begriff dafür. Aber kein Mensch würde es am Ende sagen, würde sagen drizzeln.
Ja, es kommt ja schon von unserem Team, ich meine unser Team, da kommt das ja her. Und wenn ihr das noch einmal sagt, dann muss ich aufstehen, muss ich den Raum verlassen. Ja.
Ich denke darüber nochmal nach und lass es dich wissen, wenn mir was einfällt, weil ich bin mir sicher, im Alltag gibt's ganz viele von diesen Begriffen, die du wirklich nicht mehr hören kannst. Wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten darüber
wie 20, 25, 40.
Wie schaffst du es, so viele Menschen? Weil du sagst, du holst dir immer Leute rein, die besser in dem sind als du. Aber wie willst du die denn feedbacken? Wie, keine Ahnung, jetzt holst du dir jemanden rein, der macht die Grafik viel besser, hat dafür ein eigenes Auge gesagt, Hannes, deine Idee gefällt mir, aber so ist geiler.
Ja.
Wie willst du das als Chef jetzt noch, was willst du dagegen einbringen, wenn er offensichtlich besser ist als du?
Dann zieh ich einfach die Chefkarte. So, ich will das jetzt so.
Ich will da Wind um deinen Arbeitsvertrag.
Wenn du keinen Bock mehr, nee, Quatsch, nee. Also, ich glaube, ganz wichtig ist ja einmal, die unterschiedlichen Fähigkeiten, die Sebastian mitbringt und die Fähigkeiten, die ich mitbringe.
Mhm.
So, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, einmal zu sagen, wir steuern auf selbe Ziel hinzu. Und Sebastian hat dann einfach einen Background aus der Hotellerie und ist halt Medienökonom. Und ich habe das große Glück in meinem Leben, der Kreative sein zu dürfen und das Kreative auch nachher in die Bahn, quasi ins Unternehmen hereinzupressen. Und was ist aber passiert in diesem Aufbau? Natürlich machst du dir Gedanken, okay, krass, wie willst du die denn alle steuern überhaupt? So, das heißt, du baust natürlich eine Ebene auf, eine Lead-Ebene. Und dann hast du ja nicht nur zwei Fotografen oder zwei Videografen, sondern hast auf einmal ein Social-Media-Team. Sondern irgendwann machst du dir Gedanken, okay, du brauchst auch auf jeden Fall jemanden für Personal. Also du brauchst jemanden, der das HR regelt.
Mhm.
So, und dann müssen da Feedback-Gespräche eingeführt werden. Dann holst du dir von außen Hilfe. Also ich weiß auf jeden Fall, ich habe anderthalb Jahre, habe ich noch nachts Seminare besucht und Wochenenden auf den Kopf geschlagen und habe mich einfach coachen lassen.
Damit du diese Rolle erfüllen kannst.
Absolut.
Beispielsweise von Human Resource, von der Personalabteilung.
Absolut, nein, aber auch um Menschen nochmal lesen zu können, beziehungsweise um die auch zu verstehen oder das auch reinzulenken und aber auch Mut zu machen und einfach dieses System zu funktionieren. Also ich glaube, wenn ich dir Videos schicke, vielleicht gibt's ja das ein oder andere, wie ich noch vor 7, 8 Jahren Videos gedreht habe.
Ja.
Dann mit so kleinen Ausrastern. Ne? Also ich habe dann echt gedacht, okay, ich habe Tourette, weil ich bin dann wütend geworden, wenn etwas nicht funktioniert hat. Ich bin aufgestanden, hatte Stress. Ich bin schlafen gegangen, hatte Stress. Also da ist einfach so ein permanenter Druck immer
gewesen. Und ihr habt ja auch nicht gepostet, wo du ausgerastet bist, oder?
Nein, das haben wir nie gepostet. Klar, deswegen muss ich mal gucken, vielleicht gibt's ja irgendwie was in der Maschine.
Ach so.
Aber ich habe, wie ich jetzt in Berlin war, habe ich mit David auch immer noch dazu gebucht in den Anfangszeiten und dann hat er auch die Anfangsgeschichten erzählt und wir hatten Praktikanten. Grüße an Henrik, glaube ich, hieß der arme junge Mann, der quasi zum allerersten Mal in seinem Leben ein Praktikum gemacht hat und mir ist zweimal die Sauce Hollandaise beim Gratinieren abgekackt. Also ich habe halt einfach mich wieder mit anderen Dingen beschäftigt und das Braun ist einfach verbrannt.
Ja, was hast du denn mit Hollandaise gratiniert?
Spargel.
Du hast quasi Spargel mit Hollandaise übergossen und dann unter einen Salamander gesteckt? Also unter den
Grill, genau.
Und dabei ist sie einfach schwarz geworden?
Zweimal.
Ah ja.
Mhm.
Und? Wie hast du dich gefühlt in dem Moment?
Naja, das war so, dann bin ich halt laut geworden,
ja. Hab
mir die Axt genommen, weil wir haben früher so einen Bullerjan gehabt bei uns im Studio.
Was habt ihr gehabt?
Ein Bullerjan, so einen schwedischen Holzofen,
ja.
Um die Halle zu heizen. Und dann habe ich diese Axt genommen, habe mir Holz genommen und bin in das Nachbarstudio und habe erstmal meine ganzen Aggressionen an diesem Holzstück mit dieser Axt ausgelassen.
Hm.
Genau.
Es ist ein Weg, aber hast du das dem ganzen Team angeboten, dass das dann quasi die Möglichkeit ist, um Dampf abzulassen?
So, und das ist ja der Punkt. mein Team hat mir dann irgendwann einen Boxsack auch geschenkt.
Ah ja.
Also die haben es dann erkannt, aber das war dann der erste Teil der Lösung. Nur ich musste dann auch mal für mich lernen, damit umzugehen. Genau, und deswegen habe ich jetzt diesen Weg für mich gefunden, um mich einfach auch mal, also du kriegst ja krass den Spiegel vorgehalten. Du kriegst ja richtig den Spiegel vorgehalten, um dann damit umgehen zu können, um zu sagen, okay, deine Eigenreflexion, wow, okay, ich muss so und ab sofort, ja.
Wie schaffst du es denn, die Ideen, die kommen ja, ursprünglich kamen die beide von euch vermutlich, ne? Von deinem Geschäftspartner Sebastian und von dir. Mhm. Wie hast du es geschafft, diese Ideen am Ende deinem Team weiterzugeben? Habt ihr dann jeden Montag ein Meeting gehabt? Habt ihr gemeinsam gebrainstormt? Und weil ich glaube ja, dass ihr da sehr, sehr schnell und sehr früh dran wart mit allem. Jetzt müsst ihr aber dem Team beibringen, was ihr eigentlich wollt und wie ihr das machen wollt, während es ja eigentlich noch keine vergleichsweisen Möglichkeiten gibt, aber mal zu gucken, wie machen die es denn eigentlich? Wie gibt man das dem Team vor?
Das Spannende an unserem Geschäft ist ja einfach, es gibt ja kein so wird's gemacht, sondern weißt du ja auch selbst, die Community sagt ja, ob es richtig ist oder nicht.
Mhm. So. Das heißt, indem die quasi einen Daumen runter oder Daumen hoch machen.
Genau, oder die schreiben dir, hast du noch alle, oder die schreiben dir, oh, danke für den Tipp.
Richtig.
So. Und was das Team aber betrifft, da war ich mir mit Sebastian relativ früh einig, macht zu Beginn eurer Arbeit so viele Fehler, die ihr machen könnt. Wir haben auch viele Fehler gemacht. Nur daran lernt ihr, ne? Mhm. Versucht denselben Fehler nicht nochmal zu machen. Klar, aber wenn das passiert, dann passiert's. Und je mehr ihr Fehler macht, desto mehr lernen wir alle. Und das heißt, heute haben wir natürlich auch Teammeetings. Wir haben jeden Dienstag ein großes Teammeeting. Wir haben jeden Montag ein reines Produktionsteam-Meeting und dann muss so jeder seine Bauchweh vorstellen, seine Erfolge oder auch das, was passiert gerade hier bei uns auf dem Campus oder welche Drehs anstehen oder welche YouTube- oder Instagram-Erfolge wir jetzt gefeiert haben oder auch welche Neukunden wir haben oder. Also da wird das ausgetauscht auf der Ebene, also auf der großen Fläche. Mhm. Und dann haben wir aber, egal welcher Job ansteht, haben die Produktionsmeeting. Also gibt's nochmal so reine Produktionsmeetings. Und unsere Organisation ist mittlerweile so aufgebaut, dass es selbst zwei Personen gibt, die schreiben quasi nicht die Dienstpläne, du musst jetzt von Montag bis Sonntag arbeiten oder das Früh- oder Spätschicht, sondern die teilen quasi die Produktionen ein. Also du bist heute im Team Senf und Team Senf produziert in der Zeit von Montag bis Dienstag in Studio 2, ihr seid zu viert. Das ist der Ablaufplan und das muss produziert werden.
Man muss mal ganz kurz so einen kleinen Einblick geben, wie man sich das vorzustellen hat. Weil, falls jetzt da draußen den Zuhörern Football noch nicht wirklich ein Begriff ist, was erwartet die Menschen, wenn sie bei euch reinkommen? Ich hatte ja schon die Ehre, mal da reinzukommen, aber kannst du mal kurz beschreiben, wie das ist, wenn man bei euch auf den Campus, sag ich mal, kommt? Was erwartet einen? Da habt ihr einen Tag der offenen Tür oder sowas, wo man mal reingucken kann?
Nee, haben wir nicht, aber bin ich tatsächlich in Planung. ich glaube, wichtig ist einmal aufzuzeigen, dass wir ja quasi Foodboom die Marke nutzen, um zu sagen, wie funktioniert Social Media? Also was kann man quasi als Marke tun? Das heißt, wir verdienen klar mit Foodboom ein bisschen Geld mit Native-Kampagnen, aber hinten raus sind wir ja eine Riesenagentur und betreuen so um die 120 Kunden weltweit.
Wer gehört da so dazu?
Dr. Edgar, Kaufland, Kühne, Aldi.
Sehr große Firmen.
Das sind große Firmen. Also, und das sagte ich ja eingangs, also egal, was in der Küche stattfindet oder egal, was irgendwie überhaupt mit Kochen zu tun hat, das können wir halt einfach bedienen. Und wir machen halt mit der Marke Foodboom, machen wir unsere Erfahrungen quasi im Social World Wide Web. Ob das jetzt auf YouTube ist, ob das auf den unterschiedlichsten Kanälen ist, die wir alle kennen. Und dann machen wir aber auch, manchmal denken wir so, okay, das hat jetzt überhaupt gar nicht performt, das können wir auf gar keinen Fall einem Kunden anbieten.
Ich meine nur die physische Art und Weise eures Studios. Du bist da Tag ein, Tag aus. Für dich ist das ganz normal. Aber die meisten Menschen, die würden wahrscheinlich da mit dem Mund geöffnet durchlaufen. Kannst du mal kurz so eine virtuelle Tour machen, was einen erwartet, wenn man bei euch zur Tür reinkommt?
Ich glaube, ich krieg's in einem Punkt gesagt und den Satz habe ich letztens, ich bekomme es in einem Satz gesagt und den Satz habe ich letztens gehört von jemandem, der uns zum ersten Mal besucht hat und er war einfach nur so, wow, das ist ja Arbeiten wie auf einem Festival. Ja. So, ich fand, das hat's relativ gut gemacht. Im Endeffekt ist es ein Riesenspielplatz. Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Das Wort Instagram würde ich jetzt mal rauslassen. Mhm. Wir bauen alles selbst in Handarbeit. Letztendlich haben wir, wenn du reinkommst, haben wir ja diese Riesenkantine. So, und in dieser Riesenkantine wird natürlich immer pünktlich 13 Uhr, also pünktlich gibt's immer ein Essen bei uns. So, dann wird immer gegessen. Aber du kannst den Platz natürlich auch nutzen.
Wie viel Uhr?
13 Uhr.
13 Uhr?
Ja.
Das ist eine solide Zeit. Bei 12 Uhr oder 12.30 Uhr ist mal ein bisschen früh, finde ich. So ein bisschen alt eingesessen.
Ist 13, das so?
Ja. Ich weiß noch, als ich so meine ersten Jobs hatte, so auf dem Bau, dann wurde immer um 12 Uhr, vielleicht sogar um
halb. Du hast Bau gemacht?
Nee, ich hab meine ersten Ferienjobs waren auf dem Bau.
Ah, okay.
Ne, das war dann mal so richtig schön Geld verdienen und dabei kaputt arbeiten.
Die Bandscheibe schon mal richtig schön.
So schaut es aus. Und dann hast du aber um 11:30 ist man zum Metzger gegangen und hat sich dann da sein Mittagessen geholt. Das ist eine absurde Uhrzeit. Und aber so die, ich habe selber keine Großeltern, aber ich weiß noch, wenn ich bei meinen Freunden mit nach der Schule zu den Großeltern gegangen bin, und man hatte irgendwie um 11 Uhr Schule aus oder so, dann haben die da um 11:30 das Mittagessen hingestellt. Das war ganz normal.
Echt?
Und es ist so, auf dem Land wird sehr früh gefrühstückt und auch zum Mittag gegessen.
Okay, die fangen aber auch früher an.
Na klar.
An der Arbeit,
selbstverständlich.
Ja, ja, ja.
Und stehst du denn auf?
Unterschiedlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, immer wenn ich ein Video pushe oder wenn wir ein Video auf den Kanal raufhauen.
Würdest du mir einen Schluck von deinem köstlichen Heißgetränk einschenken?
Unbedingt. Warte.
Ah, warte mal, nicht über. Das ist so typisch ich, ne? Immer wenn ich irgendwas umfülle,
nee, ich hab
bin ich über meinem Gasherd, wo ich alles versauen kann.
Ich hab überlegt, ob ich es darüber mache und da dachte ich, bin mir auf jeden Fall relativ sicher, dass ich nicht tropfen werde.
Nur kurz für euch da draußen, er hat gerade über dem Aufnahmegerät mir versucht, Kaffee einzuschenken. Ich dachte mir, ist egal, ob es gut läuft oder nicht, man muss das Risiko nicht eingehen.
Das ist richtig, das ist vollkommen richtig. Auch da lernt man dazu.
Absolut.
So, okay, wir sind bei der Kantine stehen geblieben. Jetzt wollte ich gleich so weit ausschweifen. Dann haben wir
echt noch wissen, wann du aufstehst.
Ach so, unterschiedlich. Also genau, da bin ich stehen geblieben. Ich habe zum Beispiel, wenn wir am Vortag ein Video von mir hochgeladen haben, mit irgendwas, ne, ist mir dann total wichtig, dass ich das Community-Management selbst mache.
Du bist der darauf antwortet.
Ich antworte privat quasi jeden Kommentar.
Jeden?
Innerhalb der ersten 48 Stunden.
Ja, okay. 48 ist viel. Ich bin ja so bei 24 Stunden, wo ich dabei bin. Aber es ist natürlich, weil Hannes könnte ja auch sehen. Hannes ist ja ein Gesicht von Foodboom, das hinter Rezeptvideos sichtbar ist. Beispielsweise, was war denn? Königsberger Klopse? Hast du Klopse gemacht?
Ich hab Klopse gemacht, ja.
Und was war denn zuletzt? Wie viel schon die Sprünge?
Das letzte große war jetzt, war vorgestern Wurstsalat, Schmorgurke, ging ziemlich durch die Decke
auch. Du machst nämlich auch so geile Comfort-Food-Küche, die ich ja auch gerne mache, womit ich versuche, so das weiterzugeben, was uns alle verbindet, weil jeder hat Bock auf Königsberger Klopse, auf einen geilen Spinatknödel, auf die perfekte Schnitzel und so.
Ja.
Und das liebe ich. Das ist ein geiler Content. Das ist genau mein Content. Mhm. Und das machst du auch hervorragend. Gut, du kochst auch so wie ich auch kochen würde, wenn ich irgendwas machen würde. Das ist sehr, sehr schön.
Mhm.
Und Hannes könnt ihr natürlich sehen, unter anderem bei diversen Rezepten von Foodboom. Jetzt habe ich dich unterbrochen.
Dementsprechend gibt es Tage, da stehe ich auch mal um 5 auf, weil ich einfach weiß, okay, mein Tag ist heute so lang. Und dann mache ich morgens, hatte ich ja eingangs erzählt, ich liebe es zu baden. Wahrscheinlich auch, deswegen bin ich so ein bisschen jünger geblieben. Und dann sitze ich wirklich fucking 2 Stunden in der Badewanne und beantworte
Kommentare.
Ja, man darf das ja gar nicht unterschätzen, was das bedeutet, wenn man auf einmal so einen 2-Millionen-Aufruf hat. Das heißt, die Leute kommentieren natürlich auch wie die Wahnsinnigen. Mhm. Und der eine mal mehr gut, der andere mal weniger gut.
Ja, bei 2 Millionen ist auf jeden Fall irgendein Pulverfass explodiert in der Kommentarspalte.
Genau so. Und dann hast du das aber auf dem Kanal TikTok, dann hast du das auf dem Kanal Instagram, dann hast du das auf dem Kanal Facebook und dann hast du das auf dem Kanal YouTube. Das heißt,
ist Facebook ein Ding für dich?
Absolut.
Oh. Du bist auch ein Ticken älter.
Das wird der Punkt sein. Nein, das sieht man natürlich aber auch, welche Inhalte haut man auf Facebook raus und welche lässt man einfach bleiben.
Aber das ist generell so ein Ding, wenn ich ein Video veröffentliche, kann ich mittlerweile schon vorher sagen, welches Video auf welcher Plattform funktionieren wird. Und das ist absurd, während dann irgendwas auf TikTok langsam verdörrt und zurückbleibt, geht das auf Instagram, es wird halt verlängert über Facebook, viral, weil es einfach die Zielgruppe da direkt trifft. Es trifft da direkt ins Herz. Und das ist verrückt, wie die Zielgruppen unterschiedlich funktionieren, je nach Plattform.
Ja.
Die Führung, wir machen mal der Führung weiter. Du bist jetzt in der Kantine, um 13 Uhr kommen alle zusammen,
alle.
Fast beinahe 50 Mitarbeiter und
Heute sind wir noch 32 Mitarbeiter. Also deswegen sagte ich dir vorhin, bleib auf jeden Fall so lange klein, wie du klein bleiben kannst. Also nicht klein in dem Sinne, dass der Tim klein bleiben soll, sondern einfach manchmal ist weniger mehr überschaubar. Genau.
Wer kocht denn eigentlich?
Also wir haben zwei Köche, das ist einmal Tobi und Boris. Dann haben wir noch eine Auszubildende, die Rose.
Auszubildende in welchem Bereich?
Im Bereich Küche, also Köchin.
Ihr bildet Köche und Köchin aus?
Genau, wir bilden auch Fotografen aus.
Das ist aber ein wilder Mix. Also das ist ja, also ich würde jetzt, wenn ich jetzt eine Kochausbildung machen würde, würde ich nicht an euch denken. Nicht, weil ihr das nicht könnt, sondern weil da kommt ja kein Mensch drauf, dass man bei euch Koch lernen kann.
Ja, aber ich glaube, ich möchte behaupten, dass Rose bei uns mehr lernt,
selbstverständlich.
wie in manch Küche.
Einen breiten Bereich habt ihr.
Genau, und das, was wir nicht bieten können, also diesen typischen à la carte Stress, bon neu, dafür schicken wir sie dann einmal im Jahr, glaube ich, für 4 oder 6 Wochen in ein Restaurant und dann muss sie das da lernen. Also diesen Druck, den du ja hast als in der Küche.
Ja, also ich kenne
den Druck. Das muss jetzt raus. Und dann dieses Anschreien, das können wir auch nicht so gut. Das möchten wir auch gar nicht, aber das lernt sie dann da wahrscheinlich.
Man könnte ja so im Arbeitsalltag bei euch auch so kleine Drucksituationen einbauen, einfach mal von hinten irgendwie mega anschreien.
Anschreitage.
Ja, genau. Mhm. Mit so einem Megafon hinter der Ecke warten, bis sie vorbeikommt, einfach nur, um diesen Moment wieder aufrecht zu erhalten.
Ja. Naja, in dieser Kantine haben wir auf jeden Fall auch so eine Bar, da kann man sich einfach bedienen, je nachdem, ob man sich jetzt einen Kaffee machen möchte. Ist dann aber auch wichtig, dass man wir leben das, was wir in den Videos auch tun, ne? Das heißt, da ist eine gute Kaffeemaschine, da ist guter Kaffee, kannst dir deine Milch da selber aufschäumen, dann kannst du dir Wasser ziehen, ab 17 Uhr kannst du dir einen Cocktail machen oder auch ein Bier. Ist jetzt nicht so, dass wir da, aber die Möglichkeit ist einfach da, dass du es machen kannst. Mhm. So.
So, dann kommt Fotograf in X und es ist jetzt 16.50 Uhr und geht in die Bar und fängt an, sich da einen kleinen...
Schreibe ich sofort Abmahnung.
Nein, Quatsch. Kleinen Negroni zu mixen.
Nein, aber es gibt auch, kennst du wahrscheinlich auch, es gibt einfach immer so Tage, da muss man einfach, also entweder ist es ein richtiger Abfucktag, da muss man sich jetzt einfach mal ein Gläschen Wein einschenken oder es gibt einfach immer was zu feiern, hat man der Geburtstag oder die Geburtstag und dann
da gibt's halt Mojitos für alle.
Das Arbeitsleben hat sich einfach verändert. Ey, das ist einfach so.
Und das fühlt man bei euch ganz oft. Es ist so ein bisschen wie das, ich war nie bei Google, aber so stelle ich es mir vor.
Ja, tatsächlich ist es ein bisschen, ist so bei, also jetzt auch durch Corona, also wie viele Leute haben wir einfach im Mobile Office oder im Home Office? Mhm. Wie viele Leute kommen ein, zwei Tage die Woche rein? Wir haben ein verkürztes Arbeitszeitprojekt gerade am Laufen. Es ist nicht mehr die 40-Stunden-Woche. So, das kannst du in diesen Hochschrubb-Agenturen wahrscheinlich noch bringen, dass die Leute 70 Stunden arbeiten, aber die Zeiten sind vorbei. Also der Wandel beginnt. Das ist verrückt.
Nach der Kantine kommt bei euch die Küche, oder? War das die richtige Reihenfolge? Je nachdem, welche Reihenfolge,
wenn wir so ein
Uhrzeiger sind, ja, genau. Kann man ja laufen bei euch. Mhm.
Genau, wir haben unten die ganzen Sozialbereiche, was Toiletten, Duschen betrifft, eine riesen Logistik. Also wir haben so einen eigenen Logistiker, der quasi nur dafür zuständig ist, alles einzukaufen für jeden, der quasi Lebensmittel bestellt, alles zurecht zu suchen in eigenen Kisten mit Namen nummeriert oder beschildert, so dass wir kein Verderb haben. Mhm. Ne, oder auch nicht, also kannst du dir vorstellen, wenn jetzt 8 Foodstylisten Ware bestellen und jeder bestellt einen Bund Petersilie, hast du 8 Bund Petersilie, aber du brauchst vielleicht nur 8 Blätter Petersilie. Mhm. Also der hält das schon ganz gut zusammen oder beziehungsweise auseinander. Dann haben wir.
Müssen die dann einmal die Woche bei euch eine Liste abgeben, wo sie sagen, das würden wir gerne nächste Woche verkochen?
Zweimal die Woche. Ja, also ich habe das, ich gebe täglich rein. Wenn ich dann irgendwie, bei mir ist es ja, ich gestalte mir meinen Kalender so oder so, ne? Wenn ich dann irgendwie sehe, okay, da habe ich auf einmal eine Ausfallstunde,
ja.
Dann mache ich irgendetwas in dieser Ausfallstunde. Aber ich habe keinen Stillstand. Ich kann nicht sitzen. Ich bin ein Zappel. Ich kann ja auch ein Zappel. Wie heißt der? Philipp? Philipp?
Ja, es ist Philipp.
So, genau.
Simon. Zappel. So. Ein Zappel, Simon.
So ungefähr habe ich das auch in mir. Naja, und dann haben wir eine riesen Küche. Da sind 8 Kochplätze drin.
Ja.
Die ist auch so gastro-orientiert. Das heißt, mit so Bodenabläufen. Da ist auch so eine Gastro-Küche drin, wo wir dann noch das Essen für unsere Mitarbeiterin kochen. Und das Kochen der Mitarbeiterin, das macht immer mal jeder aus dem Team. Also wir haben lange das Modell versucht mit einer Personalköchin, aber das irgendwann musst du ja auch mal so ein bisschen auf das Wirtschaftliche gucken. Das hat einfach nicht gefunzt. Das hat einfach nicht ausgereicht. Oder es war nachher zu teuer, sagen wir mal so.
Das heißt, jeder ist jetzt mal dran mit Essen kochen?
sagen wir so, jeder, dem wir es zutrauen und jeder, der sich auch schon mal unter Beweis gestellt hat.
Ich wollte gerade sagen, ja, weil da kann man sich nämlich sehr schnell sehr beliebt oder sehr schnell sehr unbeliebt machen, wenn das Essen nicht stimmt.
Ich kann dir auf jeden Fall Geschichten erzählen von irgendwelchen Gummispiegeleiern aus dem Konvektomaten. Das kannst du nicht bringen. Kannst du nicht bringen.
Das war nämlich auch im Hotel immer der Job, wenn du Personal, Koch oder Köchin bist. Das war wirklich der Job, bei dem du dich sehr schnell bei allen 100 bis 500 Mitarbeitern sehr, sehr beliebt machen kannst, mhm, oder halt eben nicht. Mhm. Das wäre ja da auch in eine ähnliche Situation. Ja,
wir hatten mal den Porridge Day. Also wir hatten mal eine Produktion mit so Haferflocken und dann hat's der Kollege gut gemeint und hat wirklich 12 unterschiedliche Porridges gekocht. Also wirklich phänomenal. Also wenn du ein Konzept machst mit Porridge, wäre das der Grundstein gewesen für das Konzept. Gewürzt, süß, natural, mit allen Toppings, die man sich vorstellen kann. An diesem Tag hat keiner gewonnen. Es sind Pizzalieferanten zu Fuppen gekommen. Es sind Leute auswärts gefahren zum Essen. Und ich dachte, okay, was ist denn jetzt? Und jeder hat sich beschwert.
Das war Haferschleim-Mittwoch. Du sagst es nur anders.
Ja, das war nee, aber das war so, okay. Also, Porridge funktioniert auf jeden Fall nicht.
Das ist wahrscheinlich, hätte ich auch vorher sagen können.
Aber jeder kann sich einfach frei entfalten. Das ist ja. So, genau. Wir haben gelernt an diesem Tag. Wir haben alle gelernt an diesem Tag. Mhm.
Und ihr habt ein Labor.
Das haben wir auch, genau. Wir haben den Foodboom Campus, um das mal so zu nennen. Wir sind immer noch in der unteren Etage. Wir haben diese Großküche. Nebenan sind dann direkt 4 Fotoplätze, also 4 große Fotoplätze. Und hinten dran haben wir ein Labor. Das ist der Food Harbor. Den haben wir gemeinsam gegründet mit weiteren Unternehmen aus der Stadt Hamburg. Die kommen alle aus einem unterschiedlichen Bereich, alle natürlich im Food-Sektor. Ob das jetzt ein Rohwarenlieferant ist oder ob das einfach jemand ist, der Package-Design macht oder wir als aus der Rezeptentwicklung. Und gemeinsam aber auch mit der Stadt Hamburg, die ist da auch mit drin und involviert. Und da fördern wir unter anderem Food-Startups, die natürlich Hilfe brauchen bei der Einführung ihrer Produkte oder auch einfach, also du hast jetzt irgendwie, sagst, du müsst jetzt die Auberginencreme machen und das ist die Auberginencreme und du glaubst ja dran, weil deine Freunde dir schon 10 Portionen abgekauft haben, du möchtest das Ganze mal irgendwie in eine Verpackung bringen und das Ganze muss irgendwie mal 23.
Was macht ihr?
Das können wir machen, genau.
Gut, dann sprechen wir nach dem Podcast nochmal.
Ja, über deine Auberginencreme.
Beispielsweise.
Ja, genau. Mhm.
Jetzt habt ihr so viele Mitarbeiter, es ist ein Riesenstudio. Wie verdient ihr effektiv Geld? Es kommt jetzt eine Marke zu euch und die sagt, ich kriege das alleine nicht umgesetzt, macht das für mich? Oder wie funktioniert das?
Mhm. Genau, es kommen unterschiedliche Marken zu uns mit unterschiedlichen Anliegen.
Beispielsweise?
Bleiben wir einfach mal bei, nehmen wir mal das Beispiel Aldi.
Mhm.
So, Aldi ist natürlich ein Riesenkonzern, dann sind noch aufgeteilt in Nord und Süd und dann hat so jeder sein Steckenpferd und
plus weltweit
und jeder hat so seine eigenen Kanalstrategien und da haben wir jetzt, da sind wir auch nur ein ganz kleines Licht, aber dennoch ist es einfach ein Riesenjob, weil dann arbeiten wir zum Beispiel mit dem Duck aus Berlin, kennst du glaube ich auch ganz gut.
Ja. NGO.
Genau. Und der kocht letztendlich von so einem Format, Kochen wir ein Gourmet heißt das.
Ah, ich hab's gesehen, ihr wart bei mir in der Heimat, ihr wart im Odenwald für irgendeinen Dreh.
Richtig, wir waren im Odenwald unter anderem, waren aber auch am Königssee, in Berchtesgaden, wir waren überall. So, und dann je nachdem, wie das Format nachher ist, kochen wir ein Gourmet, muss das ja alles bedient werden. Also in dem Fall waren wir unterwegs oder Duck war unterwegs mit seinem Grillanhänger.
Mhm.
So, und jetzt ist es ja nicht so, dass Duck den Grillanhänger durch Deutschland fährt, sondern den fahre ich durch Deutschland. Ich sitze 13 Stunden in diesem Bock und fahre diesen Anhänger dahin.
Ja.
Ich kümmere mich darum oder das Team und ich, wir kümmern uns darum, dass wir Drehgenehmigungen bekommen. Wir kümmern uns um den Drehort. Wir kümmern uns darum, welche Aldi-Zentrale fahren wir denn an. Wir kümmern uns darum, ab wie viel Uhr geht denn der Dreh los? Wir kümmern uns darum, welche Formate werden gedreht? Also es ist ja einfach, man sieht dann immer so ein 3,5 Minuten YouTube-Video, aber man sieht überhaupt gar nicht, wie viel Arbeit da hinten dran ist.
Also komplett Agenturarbeit, Organisation drumherum, genau. Entwicklung, Planung, Konzeption,
Produktion,
Umsetzung.
Produktion, genau.
Gibt es irgendwelche vergleichbaren, weil 2015, um wieder zurückzukommen, ist natürlich sehr, sehr früh, gab es irgendwelche, in Deutschland gab es sowas nicht. Gab es sowas in Übersee, Vorbilder, an denen ihr euch orientieren konntet?
Ja, ich glaube eher, das hat so ein bisschen auch mit Sebastian und so meiner Historie zu tun. Wir machen nichts unmöglich. Ich glaube, das ist einmal ganz wichtig. Wir sind so Anpacker.
Wir machen nichts unmöglich. Wir machen nichts und was soll denn das heißen?
Naja, das bedeutet letztendlich, wenn du mich heute Abend anrufst und sagst, du brauchst morgen ganz, ganz dringend, dann verspreche ich dir, dass ich dir das morgen früh irgendwie liefere.
Du sagst immer ja.
Ja, das ist auch ein Problem. Das ist auch ein Riesenproblem oder auch eine riesen Herausforderung. Wir kriegen es einfach hin.
Weil ich dachte an die Plattform, ich weiß gar nicht, was da als Konkurrenzprodukt sein kann. Tasty? Ist Tasty?
Nö, es gibt schon, also das ist ja plattformübergreifend, ne? Also klar haben wir Mitbewerber und es gibt Tasty und es gibt auch Kitchen Stories in Berlin, ne?
Aber die waren wesentlich später dran, schätze ich mal. Nee,
Kitchen Stories hat einfach ihr komplettes Geschäftsmodell geändert. So, die waren ja app-basiert, die kommen ja von einer App. So, jetzt, die haben ja damals diese App entwickelt. Die waren ja mehr Ingenieure, wie das die Köche waren. Mhm. So, heute sind es mehr Content Creatorinnen und dass sie da Action machen.
App in Form sowas wie Captain Cook?
Ja, zum Beispiel. Ah, ja. Aber was die halt hinten raus nicht können, ist das Produzieren. Mhm. Also, und das haben wir gelernt. Wir hatten früher das Format Foodboom Traveler.
Was ist das?
Genau. Das haben wir uns auch gefragt. Nein, letztendlich
habe ich mich bis heute.
Aber letztendlich sind wir, haben wir mit Touristikverbänden weltweit zusammengearbeitet.
Ja.
Und sind einfach mit einer 4er, 5er, 6er, 9er oder auch 12er Gang, je nachdem, wie groß das Ticket war. Also ich habe mittlerweile jeden Kontinent gesehen, in die Kontinente geflogen und haben quasi touristische Hotspots aufgesucht, die Kulinarik, wie kommst du da überhaupt hin? Und das Ganze haben wir aufgezeigt.
Das klingt
lange vor der Zeit.
Das klingt ein bisschen wie schöner Urlaub, den man absetzen kann.
Also, ich kann dir sagen, was das bedeutet. Egal in welches Land du reist, brauchst du eine Arbeitsgenehmigung.
Hast du ein Beispiel? Hast du ein konkretes Beispiel für so eine Reise?
Ja.
Ja?
Kolumbien. Das war so diese Zeit, wo gerade Narcos ganz groß war und dementsprechend waren wir natürlich auch so alle voll angeheizt, wir fliegen nach Kolumbien und das.
Als Narcos ganz groß war, das war ja gerade erst. 2018, 19, nee, 20?
2017, glaube ich, 2017. 2016 und 2017 waren wir in Kolumbien. Kinder, wie die Zeit vergeht. Also, du hast ein sechsköpfiges Team oder siebenköpfiges Team. Die steckst du einfach im Flugzeug. Bis du aber erstmal in dieses Flugzeug darfst, schreibst du erstmal in so eine Art Vertrag. Ich weiß gerade nicht, wie dieses Antragsformular heißt, aber das war auf jeden Fall 40 Seiten lang. Und da schreibst du jede verkackte Schraube auf, die du mitnimmst. Also das Mikro, das Aufnahmegerät, den Computer. Das machst du nur wegen der Steuer. Dass wenn du es wieder zurückführst, dass du keine Steuern zahlen musst. So, dann bist du in Bogota angekommen und die wissen überhaupt gar nichts von dir und dann lassen sie dich erstmal nicht einreisen. Und dann fallen mir 100 Euro aus der Tasche und ey, klar könnt ihr einreisen. So, das heißt, du hast auf jeden Fall auch Schwarzgeld in der Hand.
War das geplant? Also wusstest du das?
Ich wusste das von Afrika schon, dass man mit Bargeld kommt man immer weit im Leben.
Welche Währung ist da akzeptiert?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Also Euros haben funktioniert.
Ach, guck.
Euros haben funktioniert, aber Dollar ist natürlich
Premium.
Premium, genau. So, und dann bist du auf einmal in Bogota und dann fliegst du aber von Bogota direkt nach Cartagena. So. Und in Cartagena angekommen. Warst du schon mal in Cartagena? Du hast jetzt auch einen großen Trip gemacht, habe ich ja gesehen.
Nicht nach Cartagena.
Ja.
Nein.
Okay, das ist ja quasi wie wenn du schön morgens warm duscht. So ist ja das
Ankommen dort, ne?
Genau. So, und dann sind wir in Cartagena, dann hast du ja sofort Action. Es ist ja nicht so, wir haben die Drehtage so geschrieben, dass wir jede Minute nutzen. Also du hast den Jetlag in den Knochen, du hast nicht gepennt, aber du fängst sofort an zu drehen. Kopfschuss, nie wieder im Leben mache ich das. Und dann, weiß ich noch, waren wir auf dem Bansuto-Markt. Der ist für Touristen nicht gemacht. Also das ist quasi so ein Lebensmittelmarkt, mafiöser Strukturen, definitiv. Wir hatten auch zwei so Securities am Start. Also wir hatten ja Kameratechnik im Wert von 70.000 Euro dabei. Das machst du dann auch einfach in Kolumbien, ne?
Hast du dir die vor Ort gechartert?
Nee, die haben wir uns vor Ort schon organisiert. Also das einmal zur Organisation, was das alles bedeutet. Das ist ja letztendlich wie ein Film drehen.
Und da hast du dann so zwei fremden Legionär-Atzen geholt, die dann quasi euch hinterherlaufen mit
Sonnenbrille. Ja, da war einer so ein richtiges Nilpferd. Also der war auch so richtig. Der war auch so richtig. Und dann waren wir erst in den Mangroven, dann waren wir auf diesen, also dann haben wir quasi geangelt in diesen Mangroven. Dann haben wir das ist auch so abgefahren. Du bist einfach in so Blechhütten. Da ist keine Kanalisation, da laufen die Kakerlaken rum. Du hast diese europäische grüne Gesundheitsbrille auf. Hattest du jedenfalls. Und vorm Dreh habe ich alle Leute gebrieft, Leute, wir essen nichts rohes. Es ist alles gekocht und maximal essen wir etwas Geschältes. Am ersten Tag haben wir diesen Mangrovendreh. Dann waren die Leute so nett, haben uns eingeladen in ihre Hütte. Und natürlich habe ich dann gesagt, okay Leute, Kamera aus, ab in Schlüppi, wir springen ins Wasser. Dann habe ich da von irgendwelchen Fischern Scampis gekauft, so eine Kiste Scampis. So eine große. Ich würde sagen, Warenwert locker 300 Euro.
Auf dem hierigen Markt.
Nee, die sind einfach da gekommen, in diesen Mangroven. Die sind aus dem Wasser
300
gekommen.
300 Euro hier, wenn du sie hier kaufst.
Hier, genau. Mhm. Und den habe ich dann einfach $20 gegeben. Und die waren so, und da haben wir wieder zubereitet. Und dann haben wir Idioten den Salat gegessen, den uns quasi die Leute gemacht haben, mit dem wir unterwegs waren.
Den ihr euch nicht zubereitet habt. Und der roh war.
Mit dem Wasser. Der dort, mit dem
Wasser. Yes, das ist das größte Problem in solchen Ländern.
Und wir haben uns natürlich vorher alle auch impfen lassen. Also alle hatten von uns so Impffieber noch. Mhm. Schnell, weil wir uns mussten schnell impfen lassen. Und dann waren wir, also dann war das. Dann haben wir ein bisschen geschlafen. Dann sind wir auf diesen Bansutu-Markt gefahren. Und dann gucke ich auch einmal Olaf ins Gesicht und denke so, also 8 Uhr morgens, Olaf, Alter, was ist denn mit dir? Der hat einfach Wasser verloren. Du konntest dir zusehen, wie der schlanker wurde und so richtig kreidebleich. Erste Lebensmittelvergiftung. So, dann haben wir einen Buddy abgestellt und dann ist Olaf mit denen aufs Hotelzimmer. Mhm. So, wir mussten noch drehen. Das heißt, wir hatten nur noch eine Security und mussten noch diese Story zu Ende drehen auf diesem Markt. Das heißt, ich habe das dann nur gedreht. Und das schwimmt ja dann, da hast du dann so Haifischsuppe und die Leute schlachten ja dann auch einfach. Und du siehst dann die Rinderköpfe, du siehst dann Innereien, du siehst Ziegenaugen, aber jetzt nicht irgendwie in so einer Kühlung, sondern einfach auf ein Stück Pappe.
Das ist richtig. Ich meine, die Tiere sind ja am frischesten, wenn sie noch leben.
Das dampft auch noch. Ja, so. Das passiert dann so. So, und dann weißt du aber, du bist ja nicht ohne Grund um 8 Uhr da, weil du hast ja um 11.30 Uhr den Anschlussflieger wieder zurück nach Bogota.
Am gleichen Tag?
Genau. So, das heißt, du musst Olaf wieder vom Hotelzimmer holen, den zum Flughafen bringen. Und auf der Flugreise dann haben wir alle Lebensmittelvergiftung bekommen.
Nein, das ist so quasi nach und nach, hat so einen nach dem anderen
erwischt. Jeder. Ich hab in einer Nacht, also die erste Nacht in Bogota, glaube ich, habe ich locker 2 Kilo verloren. Ich habe mit der Decke vor der Toilette geschlafen und wusste, wir müssen am nächsten Tag funktionieren. Also großes Kompliment an die Reiseapotheke, die haben wir natürlich auch dabei gehabt.
Mhm. Und ohne Tabletten sei Dank wahrscheinlich.
Ne? Ja, und das Codewort war für uns Emergency Banyo. Also das haben wir dann des Öfteren gebraucht.
Emergency was?
Banyo, also Banyo, quasi das spanische Wort für Toilette. Und dann war das Emergency Banyo. So, also kurzum, wir haben die Reise durchproduziert, das war alles natürlich geplant, also du hast diesen Produktionsplan, wir waren 9 Tage unterwegs, davon waren wir 3 Tage im Flugzeug, 6 Tage on Tour und haben unterschiedliche Höhenmeter durchlaufen und unterschiedliche Klimazonen. Hölle.
Was kam am Ende dabei raus? Was war das Ziel des Ganzen?
Das Ziel des Ganzen war und ist, Kolumbien als Touristikort oder beziehungsweise als Destination für das Land zu vermarkten.
Aber davon, wurde ihr von Kolumbien bezahlt dafür? War es so eine
Touristik? Kolumbien Touristik, genau.
Ja, okay. Genau. Ah, das ist natürlich ein Traumjob. Genau. Abgesehen von der Lebensmittelvergiftung, eventuellen Krankenhausaufenthalten, mafiösen Verbindungen. Ist das ja eigentlich ein ganz geiler Job.
Ja, aber das ist ein geiler Job, das kannst du auch nicht bestellen, das kannst du auch in die Stellenausschreibung machen.
Nein.
Aber du musst dir halt einfach eingestehen, du bist 18 Stunden am Tag am Arbeiten.
Das ist richtig und es wird eine verdammt harte Zeit. Man erlebt auch viel währenddessen, aber wie du schon sagtest, das ist, es kommt halt irgendwie dazu, das kannst du wirklich nicht planen.
Es bringt.
Ist das so eine Art Highlight aus den letzten 10 Jahren Erfahrung von Foodboom?
Eines der Highlights. Also das ist ja so, also was ich in den letzten oder was wir in den letzten 10 Jahren erlebt haben, bin ich total dankbar für. Also das ist jetzt auch kein 9-to-5-Job. Ne? Also ich arbeite, wie du wahrscheinlich auch, 6,5, 7 Tage die Woche.
Mhm.
Und egal, wenn du Also ich habe zum Beispiel auch das Problem, wenn ich irgendwo essen bin, egal wo, also jetzt einfach nur, wie man so essen geht, ne? Das dauert ja gar nicht lange und ich bin einfach mit den Leuten in der Küche am Reden und frag nach irgendeinem, das ist ja auch eine Form des Arbeitens, auch ein Informationseinholen oder so einen ganzen Kram, ne? Nee, wir hatten unterschiedliche Highlights. Also das Reisen ist ein Highlight. Der Campusumbau, also wir sind dann so eine alte Fläche eingezogen, ohne Wasser, ohne Strom. Da ist heute mittlerweile eine Kanalisation drin von knapp 2 Kilometern. Das war da vorher nicht drin. Das muss ja alles irgendwo hin. Ganze Fett, da muss wir haben so einen Fettabscheider eingebaut, der ist so groß wie ein Smart. Mhm. Das sind unterschiedliche Highlights, die wir da haben.
Das ist quasi ein Gerät, was man benötigt, wenn Fett in die Kanalisation kommt, damit das sondiert wird, damit sich das nicht zusetzt und man die Rohre nicht freibohren muss und fängt auch irgendwann an zu stinken, wenn der mal ausfällt. Ich kenne das nur aus der Hotellerie, damit irgendwann das Wasser so hochgedrückt und es stinkt richtig schön nach Arsch. Das ist so das. Kommen wir mal zu einer Kategorie hier beim Podcast und diese Kategorie, die heißt
Shrimply the Best.
Bei dem wir dich ein bisschen kennenlernen wollen.
Okay, wow.
Ich jetzt zu dir nach Hause komme und öffne deinen Kühlschrank. Welche 3 Zutaten hast du garantiert immer in deinem Kühlschrank?
Frühlingslauch, Mojo-Datteln und irgendeine Chili-Paste.
Was zum Teufel sind Mojo-Datteln?
Diese riesen, die heißen wahrscheinlich anders, ich nenne sie nur immer so. Das sind diese riesen Datteln, saftig und du denkst, du beißt eigentlich in Karamell.
Mhm. Nö, sag mir nix. Wo kriegt man die? Sind die so typisch? Sind das die typischen Datteln, die man irgendwo kaufen kann?
Darf man hier so einen Namen nennen?
Na klar.
Wie heißt denn diese Online-Drucke? Koro, da bestelle ich die.
Ah, na klar. Natürlich.
Das ist so 1 Kilo Datteln. Ich bin auch so absoluter Koro-Fan. Ich mache dann immer so Bestellungen. Darf mir gar nicht sagen. Ich bestelle mir immer so für 200 Euro Lebensmittel. Das ist einfach so Pasten und irgendwelche Buchweizen-Dinge. Und das ist richtig geil.
Hier kommt die Werbung. Das wäre so praktisch, wenn jetzt irgendwie Koro. Koro ist, glaube ich, in 2 Wochen zu Gast. Vielleicht bis dahin. Hm? Zumindest der Gründer. Mit dem Code Hannes könnt ihr bei Koro logischerweise 20% sparen.
Ja.
Ne? Ist ja klar.
Code 40 bitte.
Du hast ein Buch rausgebracht.
Ich habe dir eins mitgebracht.
Wirklich?
Ja.
Geschenke?
Und dabei habe ich etwas festgestellt. Alter, der hat das extra gemacht. Ich bin mal schauen, ob sie auffällt.
Ich jetzt, meinst du?
Ja.
Was habe ich denn extra gemacht?
Ja, ich wusste es nicht, weil als ich da quasi Brot mit Ei reingeschrieben habe, ist mir eins aufgefallen.
Ja.
Da verbirgt sich ja das Wort Tim drin. Also allein in dem Wort mit natürlich, aber wenn du es, musst du mal aufblättern.
Das ist erstmal ein richtig schönes Design.
Vielen Dank.
Weil ich bin ja selber gerade dabei zu schreiben und zu finalisieren. Mhm. Vermutlich ab jetzt vorbestellbar. Aber Cover. Design, Layout. Es ist eine unfassbare Arbeit, wenn du da selber irgendwie am Hin- und Herschieben bist, am Überlegen bist. Also sieht mega schön aus.
Also da muss ich dicke Props an Jana rausgeben vom Tietke Verlag. Ich habe das Design nicht gemacht. Ich habe es nur immer mitbestimmt und ich wusste, es muss pink sein. Das wusste ich auf jeden Fall.
Und pink war dir wichtig?
Pink, total. Pink.
Warum pink?
Ja, also du weißt ja selbst, wenn man so durchs Büchergeschäft geht oder wenn man in den Buchhandel geht,
ja.
So, also was fällt denn heute da noch überhaupt auf?
Das ist ja, deswegen habe ich mein Cover so gewählt, wie ich es wollte. Ich habe ein Foto gemacht von den neuesten Kochbüchern. Du hast quasi ein Regal gehabt im Kochbuchregal und ich war jetzt auch die letzten 3 Jahre Juror vom Deutschen Kochbuchpreis.
Ah, super.
Ich habe zu Hause Kochbücher ohne Ende. Mhm. Und jetzt habe ich mal ein Bild gemacht von so einem Kochbuchregal und entweder hast du jemanden drauf, der so irgendwie Daumen hoch dasteht und irgendwas rührt, dabei lächelt? Oder du hast halt irgendein Gemüse oben drauf oder irgendwas anderes. Aber alle sehen eigentlich gleich aus.
Ja.
Das Auge hat nichts mehr, wo es jetzt hinführen kann. Das ist eigentlich wie so ein Brei, wo du drauf hast. Deswegen absolut richtig. Absolut richtig gemacht. Das ist ein Hingucker.
Also das, hoffentlich, Jana, hörst du das? Genau das, weil das war nicht der Plan. Aber sie hat einfach diese Route aufgemacht. Und sie hat es mit vorgestellt.
Mhm.
Und dann habe ich es anderen Leuten gezeigt.
Ahoi, Brot mit Ei. Viel Freude beim Blättern. Weiterhin so viel Freude am Herd. Kulinarische Grüße, Hannes.
Und hier hast du quasi so dein... Ja.
Nicht schlecht. Das ist ja gar nicht schlecht.
Mhm.
Das könnte mir eine neue Unterschrift werden. Könntest du mir vielleicht meine Bücher signieren?
Nee, boah. Boah, da habe ich mir tatsächlich ein Ei gelegt, möchte ich fast sagen. Also es freut mich ja total, ne? Also es freut mich total, dass wir haben maximal hohen Bücher, wir haben 2-mal auf Amazon ausverkauft.
Seit wann seid ihr gelistet?
seit dem 13. März.
Zweimal ausverkauft? Nee, Quatsch.
Seitdem, wann war die Buchmesse in Leipzig? Wir sind gelistet seit dem 20. März.
Und ist das dann quasi die zweite Auflage, die verkauft ist?
Nein, nein. Also die ziehen sich irgendwie einen bestimmten Anteil an Büchern. Mhm. Ich glaube, am Anfang waren es irgendwie 400. Mhm. Und in der zweiten Charge dann auch wieder 400.
Ja, mega, das freut mich sehr für dich. Super. Also ist das dein Projekt oder ist das Foodboom?
Das ist tatsächlich das Projekt von mir, aber mit Foodboom.
Was heißt das?
Das ist mir total wichtig. Naja, ich habe letztendlich unsere Datenbank durchforstet. Also da sind alle Rezepte drin der letzten 2 Jahre, die ich gekocht habe, zum größten Teil. Also die am meisten Spaß gemacht haben. Und natürlich aber auch ein bisschen von den Reisen, wo ich unterwegs war. Und da ist teilweise einfach Content drin, den haben wir.
Das sind richtig alte Bilder von dir, ne?
Genau. Den haben wir aber noch nie ausgespielt. Mhm. Also das heißt, wir haben einfach so eine Riesendatenbank. Da sind so viele tolle Sachen drauf. Und wir haben einfach im Zuge des Wachstums und der Schnelligkeit, in der wir uns befinden, haben wir es nie geschafft. Also guck mal, das ist zum Beispiel Kolumbien. Haben wir es,
hier sieht man einen wunderschönen Fischmarkt, von dem ich nichts kaufen würde, aber auch gar nicht.
Ja. Haben wir es einfach nicht geschafft, das auszuspielen. Ja, hier auch die Mangroven.
Geil, das heißt, es ist quasi von der Geschichte von Foodboom, so wie du es jetzt gerade erzählt hast, ist es ein kleiner Zusammenschnitt aus deinem Leben in Bezug auf Foodboom, gepaart mit geilen Rezepten aus deiner Zeit.
Ein ganz, ganz kleiner Teil, genau. Schön. Und das sind Rezepte einfach für Leute, das ist für Leute auch gemacht, die einfach noch nicht so wirklich kochen können. Da sind wirklich ganz einfache Basics drin. Teilweise Rezepte nur mit Salz, Pfeffer und Muskat gewürzt.
Mhm. Danke sehr, das weiß ich sehr zu schätzen.
Sehr gerne.
Vielen lieben Dank. Gehst du gerne essen?
Oh, ja.
Dann habe ich hier die nächste Kategorie für dich. Und die heißt
Füllerei mit Ei. Mhm.
3 Restauranttipps von Hannes für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen.
Hier in Hamburg?
Wie du möchtest, deutschlandweit.
Okay.
Du bist ja nicht, wie lange wohnst du jetzt hier in Hamburg?
Seit 11 Jahren mittlerweile.
Naja, dann ist Hamburg ja schon dein Ding.
Ja. Okay.
Wie du möchtest.
Dann habe ich auf jeden Fall den Tipp für euch, das andere, und zwar am Grindel. Die machen so rein pflanzliche Küche abends. Völlig falscher Ort. Also dieses Ding könnte eigentlich irgendwo in Schweden, Dänemark oder auch New York sein. Mhm. Phänomenale Küche. Also ich bin da Dauergast sozusagen. Dann das Batu. Auch ganz große Küche. Und das Lecce de Tigre.
Das wurde mir jetzt schon mehrfach empfohlen, ne?
Ja. Das ist südamerikanisch.
Südamerikanische Küche. Genau. Lecce de Tigre ist ja auch eigentlich so eine Art Name für Ceviche.
Ich glaube, das ist die Milch des Tigers, glaube ich. Das Lecce ist dann quasi Milch. Die Milch des Tigers ist dann, glaube ich, die Besetzung so ungefähr. Ja.
Aber ist es, wenn du sowas bestellst, nicht eigentlich ein Ceviche? Ich habe letztens irgendwann mal gegoogelt, oder ich mache das mal ganz kurz. Mhm. Aber klar, die Übersetzung, die Milch des Tigers, ist natürlich etwas, was wir alle bestellen wollen würden. Mhm. Ne? Lecce de Tigre, kriege ich direkt das Restaurant raus. Was ist denn ein Rezept? Nee, Moment, Gericht. Nochmal Gericht. Und wenn ich jetzt hier so drauf gucke, dann sieht das immer so ein bisschen aus wie so ein. Na, ich kriege hier ganz viele Antworten, aber dann.
Ja.
Dann habe ich so ein bisschen rohen Fisch vor meinen Augen. Vielleicht ist es einfach nur, je nachdem, aus welchem Land es kommt, wird es entweder Ceviche genannt oder
Naja, so ist auf jeden Fall der Name des Restaurants, wie auch immer, was sie sich dabei gedacht haben. aber die haben ein Phänomen, also die machen, das ist also ich kenne ja nun auch schon viele Menschen wie du auch, die irgendwie in der Gastronomie tätig sind und die auch schon Sterne kochen und weiß der Teufel. Und ich weiß auch, ich war einmal eine Runde mit den Essen dort, vor Jahren, zur Internorga-Zeit. Und mein Kollege schrieb mir dann, ey Hannes, ich habe die nächsten 2 Restauranttage abgesagt und bin mit meinen Kunden dahin gegangen, weil es einfach so geil war. Also phänomenales Essen.
Aufhin deines Tipps, dort mal essen zu gehen?
Nee, ich war mit denen dort essen.
Ich weiß gar nicht, warum ich das nie mache, wenn ich hier bin. Ich denke mir jedes Mal, wo soll ich jetzt essen gehen? Ich kriege immer nur irgendwelche Namen genannt. Die heißen Ching Ching, Chung Chang. Also irgendwie heißen hier mehr Restaurants.
Ying Ying und Ching Ching. Ich habe die auch schon irgendwie so.
Genau so. Ja, wer blickt denn da noch durch? Mhm. Keiner. Mhm. Wenn du eine Küche hast, wo du sagst, das ist eine Küche, die wird in den nächsten Jahren noch richtig relevant. Was würdest du sagen, wo geht der Trend hin? Rohkost ist so dein
Spleen? Es wird pflanzlicher werden.
Ja.
Es wird definitiv pflanzlicher werden. Rohkost ist mein Ding. Und ich glaube aber auch, dass wir das Thema Fisch wieder neu für uns entdecken würden.
Du meinst wir Menschen?
Wir Menschen.
Oder wir Menschen in Deutschland?
wir Menschen hier in Deutschland.
Ja. Da spielt Schiller-Locke eine ganz große Rolle oder eher dann doch eine andere?
Nee, ich glaube, was wir bekommen werden in den nächsten Jahren, ist auf jeden Fall nochmal so ein Gesundheitstrend. Mhm. Also ich hoffe nicht, dass das Wort Trend da drin vorkommt, weil letztendlich ist ja eine gesunde Ernährung auch schon eine wichtige. Und jeder von uns kennt es ja, wir haben ja schnell eine Pizza bestellt und uns einen Burger reingepfiffen, wie dass wir darüber nachdenken, was wir da eigentlich unserem Körper antun. Ich sage nicht, dass es ungeil ist und man soll sich das auch gönnen. Nur everyday macht dich ja dann auch irgendwie zu dem, was du bist oder was du dann dementsprechend wirst. Und je älter man wird, ich kann jetzt einfach sagen, weil ich schon 40 bin, ich mache mir natürlich auch total viele Gedanken darum und habe noch so Blutmessungen, lass mir meine Organe einmal röntgen. Ich habe das jetzt einmal so alles durch und das ist alles super.
Du hast dir deine Organe röntgen lassen? Ja. Ist das so eine inklusive Leistung ab 40?
Die große Hafenrundfahrt. Das kann man einmal buchen, wenn man das möchte. Ja, und das so? Ja, wenn man das will, kann man das machen lassen. Dann lässt man auch so ein großes Blutbild machen. Mhm. Aber das hat doch einfach natürlich ist mein Freundeskreis dann auch dementsprechend in meinem Alter oder auch ein bisschen älter und dann bekommst du einfach so viel mit und du willst es ja nicht. Da
spricht man langsam über Krankheiten und so.
Richtig,
ne?
Ekelhaft, richtig.
Über Hornhaut, Ekzeme.
Nee, du willst es halt einfach nicht, weißt du? Und letztendlich ist ja, also der Körper ist ja eine so abgefahrene Maschine. Mhm. Das ist ja eigentlich wie im Auto, wenn du nicht das richtige Benzin, das richtige Öl, wenn du keine Wartung machst, da kriegst du halt entweder keinen TÜV oder besser liegen und musst den ADAC rufen in dem Fall.
Mhm. Wie ernährst du dich?
Mixed, also von bis.
Du hast jetzt keine, wo du sagst, oh, ich esse irgendwie immer weniger Fleisch, versuche so ein bisschen flexitarisch zu leben oder?
Nee, ich hab jedes Jahr im Januar zum Beispiel habe ich die bunten Wochen. Die bunten Wochen für mich sind Testwochen.
Was für Wochen?
Testwochen. Mhm. Und im letzten Jahr zum Beispiel habe ich angefangen zu sagen, okay, ich esse jetzt mal kein Fleisch und kein Fisch. Das habe ich letztes Jahr im Januar angefangen und habe es dann aber auch bis Dezember durchgezogen. Ich habe letztes Jahr kein Fisch und kein Fleisch gegessen. Zwar Milchprodukte, aber es ging mir unglaublich gut damit. Jetzt im Januar habe ich damit angefangen.
Was ist passiert? Wieso machst du das nicht weiterhin?
Weil einfach so Königsberger Klopse.
Ja, ist schon was Feines, ne?
Oder so eine Rinderroulade. Mhm. Oder so ein Gulasch. Oder es ist halt einfach schon auch geil. Und im Januar habe ich mich komplett nur mit Rohkost ernährt.
Stelle ich mir auch wahnsinnig langweilig vor. Aber ich meine, Rohkost ist ja mehr als
ein
Gemüsestick, den man in Kräuterquark. Kräuterquark hast du
ja
gar nicht in dem Fall. Aber so ein Kimchi ist ja auch Rohkost.
Genau, brauchst du auch. Musst du auch machen.
Kimchi?
Absolut. Also wer noch nie. Ich bin seit 25 Jahren in der Küche. Ich habe noch nie Kimchi gemacht. Im Januar 2024 habe ich zum allerersten Mal Kimchi gemacht.
Hey, welches Jahr nochmal?
2024.
Dieses Jahr. Dieses Jahr auch. Genau. Hervorragend. Und sogar aus deutschen Kohl. Also man braucht nicht unbedingt China-Kohl dafür, es geht auch mit ganz normalem Kohl oder anderem Gemüse.
Ja.
Wobei China-Kohl einfach ein bisschen lappriger wird, das ist ganz geil. Mhm. Wenn du eine Küche hast, wo du sagst, die Küche würde ich bis zum Ende meines Lebens durchkochen, das ist, auf die verständige ich mich. Welche wäre das? Also Länderküche.
Muss es darauf eine Antwort geben?
Mhm. Du musst. Weil sonst darfst du gar keine mehr kochen.
Boah, Alter, das ist eine Scheiße, habe ich keine Antwort drauf.
Und die wird bei jedem Waschgang der Ärmel runterrutschen.
Kann ich dir nicht beantworten. Ey, dafür bin ich kulinarisch einfach zu viel unterwegs. Ich habe mal die Zutat, ich hab mal die Zutat und ich brauche mal die Zutat und dann gibt's aber auf einmal die Zutat. Also wenn ich jetzt euroasiatisch koche.
Das ist jetzt nicht so, dass ich dir die Wahl lassen würde. Du musst eine Küche nennen.
Was gibt es denn alles für Küchen?
Italienisch, Japanisch, Indisch, Koreanisch, Chinesisch, Russisch. Eigentlich kannst du das so ein bisschen an den Ländern entlang hangeln, wobei einige sich ja dann auch
gerne mal zusammen. Boah, ich glaube, okay, dann würde ich es einfach jetzt, weil wir auch eben davon, dann würde ich eher so in diese sizilianische Richtung gehen oder auch gerne.
Sizilianisch sogar.
Ja. das sind die Menschen mit der höchsten Lebenserwartung.
Ja, das stimmt auch. Unter anderem gibt ja diese Blue Zones weltweit. Mhm. Unter anderem gehört da Griechenland mit dazu, ja. Italien, Japan, etc. Aber ich muss sagen, ich glaube, wenn es ja so um eine Trendbewegung geht, habe ich so das Gefühl, dass Indisch und Koreanisch noch eine größere Rolle spielen wird und sehr viel gemüselastig, und weil die Koreaner stehen auch auf Schweinebauch. Gibt's eine ganze Serie auf Netflix dazu, die Pork Belly Rhapsody, glaube ich.
Ja.
Aber ich habe so das Gefühl, dass die Küche noch ein bisschen underrated hier drüben ist und dass da noch was passieren könnte. Würde ich jetzt mal sagen.
Es passiert ja viel. Jing, 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 jing.
Guck an.
Ja, es passiert ja relativ viel.
Da hast du es. Wenn du 2024 dir jetzt schon mal anguckst, du hast Kimchi für dich gefunden und du müsstest jetzt diesem Jahr, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist April, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung April 2029, wie würdest du dieses Jahr bis jetzt benoten?
Benoten? Sinne von wie?
1 bis 6.
Wie ist es gelaufen?
Ja.
Worauf bezogen?
Auf alles.
Auf alles.
Wie fühlst du dich?
2+.
Hey, 2+ ist super.
Ja, absolut. Da habe ich früher von geträumt in der Schule.
2+, wieso?
Weil ich doch einfach mit dieser ganzen Action, die jetzt so mit uns allen passiert, bei Funkboom, vor allen Dingen für Sebastian und für mich, einfach feststelle, dass man Veränderungen treffen muss. Mhm. So, und das sind Veränderungen unterschiedlichster Art und Weise. Ne? Es ist irgendwie, plant man seinen Tag anders, nimmt man nicht mehr alle Jobs an, wie ernährt man sich, bucht man sich mal Urlaub. Bucht man sich mal Urlaub und fährt auch tatsächlich in Urlaub.
Du meinst, du tust mehr für dich?
Absolut. Ich merke, dass ich gerade mehr für mich tue und das ist auch total wichtig. Und ich finde halt einfach andere Wege und ich kann ja trotzdem arbeiten. So, also ich liebe Arbeiten auch, muss man auch fairerweise dazu sagen, nur ich kann das nicht immer nur aus Hamburg heraus machen. Und man findet jetzt quasi, wie zum Beispiel dieses Buchprojekt. So, ich habe dieses Buchprojekt nachts gemacht. Ich habe es einfach abends gemacht. Ich wusste immer, ich möchte ein Buch machen mit der Zusammenfassung von den Inhalten von Foodboom und das zusammenpacken. Mhm. Das ist mir lange von abgeraten worden.
Wie lange hast du daran gearbeitet?
3 Monate nachts.
Und seit wann bist du mit der Idee schwanger gewesen, das mal zu machen?
September, also mit der Idee bin ich schon länger schwanger, aber seit September 2023 wurde es akut aktuell.
Dass du gesagt hast, jetzt muss aber.
Nee, dann bin ich in Verlagsgespräche gegangen und ich hab das auch größtenteils von meiner Bande komplett ferngehalten. Also klar, zwei der Sachen Lektorat nochmal lesen lassen und zwei der Bilder raussuchen lassen und that's it.
Jetzt hast du, das Jahr ist jetzt schon sehr gut im Schnitt. Also das ist besser als mein Abi-Schnitt. 2+ ist schon krass. Das Buch ist draußen. Hast du noch irgendwas, auf was du dich jetzt freust in diesem Jahr?
Ich freue mich auf jeden Fall auf den Urlaub mit meiner Mama. Den mache ich jetzt demnächst nach Bilbao.
Das ist jetzt kein typisches Ziel, aber also würde ich jetzt, da hätte ich jetzt nicht dran gedacht als erstes. Ist das nicht gerade Sardinien? Weißt du, wie ich meine?
Nö, meine Mutter hat mir einfach erzählt, sie hat es toll gefunden, wie die Tour de France da gestartet ist, so mit diesem, also sie hat es dann so ergüsslich erzählt einfach. Und dann dachte ich, okay, alles klar, Mutter.
Dann ab.
Buchen Sie jetzt nach Bilbao. dann war ich auch noch nie in San Sebastian, dann machen wir so kleine San Sebastian-Tour. Ja,
habe ich auch vor noch dieses Jahr, so einmal um die ganzen Küsten drumherum, einmal um Europa rum, weißt du? Nachdem man auf der ganzen Welt war, Europa ist schon richtig schön.
Absolut. Es gibt, ne? Dann freue ich mich auf den Urlaub in Portugal, da freue ich mich aber auch schon wieder aufs Snowboardfahren. Also ich habe mich viel vorgenommen für dieses Jahr.
Aber viel Privates.
Viel Privates.
Offensichtlich.
Absolut. Mega wichtig. Also mega auch für den Kopf total wichtig. Das passiert gerade.
Hast du noch dir was vorgenommen für die nächsten Jahre? Irgendwas, wo wir uns alle drauf freuen dürfen, was dann bald von dir oder euch kommt?
Es wird auf jeden Fall ein Kochbuch rauskommen.
Noch eins.
Ja, aber an dem arbeite ich noch länger und intensiver. Und das erzählt aber noch eine ganz andere Geschichte, aber darauf kann ich jetzt noch nicht eingehen.
Vielen Dank, lieber Hannes, dass du so transparent über alles gesprochen hast und dass du hier heute dabei warst bei PodBitEye. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen und Leute, ihr wisst Bescheid, ihr geht mal fix bei Spotify rein, gebt da mal eine kleine Bewertung ab, ist ja ganz klar. Schaut bei Hannes vorbei, das Buch verlinke ich euch unten in den Shownotes. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank, lieber Hannes.
Vielen Dank, Tim.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.